Domäne Wachau war schon immer ein guter, netter Produzent mit ein paar Spitzenweinen, aber das, was wir jetzt in den letzten 15, 20 Jahren gemacht haben, ist, traue mich zu behaupten, sogar weltweit einzigartig, weil wir das System einer Winzergenossenschaft wirklich auf ein neues Niveau gehoben haben, quasi neu erfunden. Klingt zwar relativ provokant, aber es ist wirklich fast so. Alles sehr, sehr klein strukturiert,
Okay.
nämlich so 1, 2 Hektar im Durchschnitt. Das heißt auch, dass der Weinhauer, die Weinhauerin auch selber immer im Weingarten steht. Das heißt, ohne Arbeitskräfte, ohne vorübergehende Angestellte, Mitarbeiter im Weingarten, ohne Lesetrupps. Master of Wine, eine Ausbildung in der Weinbranche, die so quasi als das höchst Erreichbare angesehen wird. Und es kommen auch nur 10 bis 15% durch.
Okay.
Prüfung dauert auch eine ganze Woche. Also es sind 4 Tage Theorie, am Nachmittag immer 3 Stunden und dreimal 2,5 Stunden verkosten. Ist auch körperlich anstrengend, also da
Ja.
bereitet man sich auch richtig vor mit entsprechenden Getränken, Müsli-Riegel, auch psychologisch. Ansonsten sind wir da schon sehr, sehr, sehr positiv denkend, dass Grüne Veltliner unsere wichtigste Rebsorte ist und auch sein wird
Sprichst du jetzt für die Wachau oder für die
also
Domäne?
generell für Österreich.
Okay.
Aber Wachau hat natürlich auch den Vorteil, dass es wirklich westlichstes, kühlstes Gebiet
Natürlich.
ist. Wenn die Wachau keinen Grüne Veltliner mehr hat, dann sind andere Gegenden schon verwüstet, so quasi.
Herzlich willkommen zu Spruch mit Sprudel, der Kalk- und Kegel-Podcast für Gastronomie, Sommelerie und Wahnsinn. In Partnerschaft mit unserem Lieblingsdealer für Sprudel aus aller Welt. Von Sekt über Cava und Cremant bis hin zu Prosecco und Champagner. Schaumweinkontor. Und weil wir Bier genauso lieben wie Wein, ein großes Danke an unseren zweiten Podcast-Partner, das Stiegelgut Wildshut. Österreichs erstes Biergut, in dem Kreislaufwirtschaft und Genuss eins werden. Gesendet aus dem So Vienna begrüßt dich unser Host Max Zankl.
Herzlich willkommen zum Kalk und Kegel Podcast Spruch mit Sprudel, Gastronomie, Sommelerie, der komplette Wahnsinn. Heute zu Gast habe ich den großartigen Roman Horvath. Roman, Betriebsleiter der Domäne Wachau.
Weingutsleiter, Servus.
Weingutsleiter, Betriebsleiter, jetzt mal wieder so ein neues Wort erfunden. Die Domäne Wachau, die größte biologisch arbeitende Genossenschaft Österreichs. Was ist denn eine Genossenschaft?
Ja, hallo, freue mich hier zu sein. Das ist eine coole Sache. Das stärkste, größte Weingut in Österreich mit Bioflächen, also nicht nur Genossenschaft, weil Genossenschaften sind da meistens ein bisschen hinterher. Im Sinne von ja, zeitgemäßen Arbeiten, Blick in die Zukunft etc. Es ist ein super kompliziertes Thema. Also wenn ich mich irgendwo verhasple, einfach nachfragen.
Unbedingt.
Genossenschaften gibt es viele in Europa. Ganz, 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 ganz viele. Tausende. Es ist sogar so, dass die Hälfte der gesamten spanischen Produktion, die Hälfte der gesamten französischen Produktion, Italien, von Genossenschaften kommt. Aber fast durchgehend in Billigstweine, Einstiegsweine, Markenweine letztendlich landet. Und wenn man es gesamt betrachtet, glaube ich, gibt es wirklich tausende Winzergenossenschaften in Europa, aber hauptsächlich in Europa. Ist kein Neuweltthema. Österreich ist der Genossenschaftssektor relativ klein. Ich glaube, bei uns sind es
Liegt
10,
wahrscheinlich
15
auch
Prozent.
daran, dass es in Europa wahrscheinlich familiär bedingt und viele Weingärten haben wir schon gegeben
Ist
hat.
diese Kleinstrukturiertheit, die
Genau.
historisch gewachsen ist und die Genossenschaften sind dann Ende 19., frühes 20. Jahrhundert entstanden. Auch weil Supermärkte größer geworden sind und den Ausgleich der Einkaufs-Verkaufsmacht ein bisschen auszubalancieren. Aber Genossenschaften haben dann später quasi diesen Aufbruch in diese Qualitätsentwicklung dann in den 70er, 80er, 90er Jahren nicht mitmachen können. Aus unterschiedlichen Gründen. Und es gibt ein paar Ausnahmen, die wirklich, wirklich super sind. Produttore del Barbaresco zum Beispiel. In Südtirol tut sich einiges. Und Domäne Wachau war auch schon
Ist
immer
die
gut.
Champagne, was das angeht, ist auch immer so ein System?
Champagne ist ein ganz eigenes Thema und so speziell zu sehen, dass es fast nicht vergleichbar ist, aber dort sind Genossenschaften auch ganz, 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 ganz wichtig. St. Gall zum Beispiel ist eine gute Winzergenossenschaft. Und selbst in Weinen wie Dom Pérignon landet Genossenschaftswein, unter
Absolut.
Anführungszeichen, bei diesen vielen Millionen Flaschen, die die machen. Also muss der Wein irgendwo herkommen. Einerseits
Absolut.
Traubenproduzenten, aber auch sehr viel von Genossenschaftsseite. Aber Champagne ist ganz, ganz separat zu sehen, weil das ist eine Markenmacht, glaube ich, aus Gebiet selbst auch zu sehen ist. Und Domäne Wachau war auch schon immer ein guter, netter Produzent mit ein paar Spitzenweinen. Aber das, was wir jetzt in den letzten 15, 20 Jahren gemacht haben, ist, traue mich zu behaupten, sogar weltweit einzigartig, weil wir das System einer Winzergenossenschaft wirklich auf ein neues Niveau gehoben haben, quasi neu erfunden. Klingt zwar relativ provokant, aber es ist wirklich fast so.
Okay. Seit wann gibt es denn die Domäne eigentlich?
Die Domäne Wachau als Weingut gibt es schon ganz, ganz lange, 11. bis 12. Jahrhundert, hat der Kirche gehört, dann hat es der Familie Starenberg gehört, einige Jahrhunderte. Und
kommen auch so gute Lagen wahrscheinlich.
Genau, es war die Kirche, also die so. Kirche, das ist quasi das Weinbau entstanden,
ja.
Aber alles nicht so romantisch gewesen, wie man sich das heute vorstellt, sondern da ist schon ordentlich gearbeitet worden im Weingarten von Weinhauern, Bauern. Und in den 1920er, 30er Jahren hat Starenberg das verkauft und die Weinbauern, Weinhauern, die im Weingarten gestanden sind, haben das dann rausgekauft und eine Winzergenossenschaft gegründet, so quasi gemeinschaftlich.
Du sagst spannenderweise immer gerne, oder man sagt in der Wachau gerne immer Weinhauer und Weinhauerinnen.
Weinhauer. Weinhauer ist quasi ist ein traditioneller österreichischer Begriff. Hauer, die Haue ist ein Werkzeug, wo du den Boden bearbeitest. Und zeigt auf diese händische, handwerkliche Arbeitsweise.
Die in Wachau natürlich essentiell
genau,
ist.
Genau, ja. Also wir haben wirklich den bei weitem höchsten Anteil, der wirklich nur händisch zu bearbeiten ist, wo gar kein Traktor reinkommt und ganz ohne Mechanisierung.
Bei wie vielen Vertragsweinbauern, Weinhauer?
Weinhauer, ja. Also wir sind 200 Weinhauer. Wir sehen das aber heute nicht mehr so quasi so, das sind Vertragspartner, sondern die sind Domäne Wachau, die Weinhauer sind Domäne Wachau. Wir sind Domäne Wachau. Ich bin ja nur ein Erfüllungsgehilfe für das, was passiert. Und
quasi wie kann man sich das vorstellen? Haben dann diese Weinhauerinnen quasi auch noch Mitarbeiter oder sind das die 200 im Weingarten Verantwortlichen?
Genau, also sind circa 200 Weinhauerinnen. Alles sehr, sehr klein strukturiert.
Okay.
Nämlich so 1-2 Hektar im Durchschnitt. Es gibt einige, die sind noch kleiner, es gibt einige, die sind eine Spur größer. Das heißt auch, dass der Weinhauer, die Weinhauerin auch selber immer im Weingarten steht. Das heißt, ohne Arbeitskräfte, ohne vorübergehend angestellte Mitarbeiter im Weingarten, ohne Lesetrupps. Das ist heutzutage ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn entweder bin ich klein strukturiert und kann es selber bewältigen, als Winzer, als Weingut, ja. Und habe 2-3 Mitarbeiter und die habe ich auch möglichst langfristig, hoffentlich, weil dann kennen sie sich aus dem Weingarten. Oder ich wachse und muss ganz, ganz stark in die Mechanisierung gehen.
Ja.
Und da sind wir heute, glaube ich, auch in der Weinwirtschaft auf so einem Wendepunkt, Scheidepunkt, wo gehen wir hin? Möchte ich wachsen und größer werden? Dann muss ich das aber hinkriegen. Und Arbeitskräfte zu bekommen, ist in der Gastronomie ebenso herausfordernd wie in der Landwirtschaft. Das hat durchaus Ähnlichkeiten. Und darum glaube ich, dass eine Winzergenossenschaft ein super, super Konzept, nachhaltig, sozial nachhaltig, ethisch nachhaltig sein kann, weil es immer der Eigentümer des Weingartens ist, der selber im Weingarten steht.
Ja.
Sehr, sehr handwerklich, mit extrem viel Erfahrung, nämlich seit Jahren, Jahrzehnten, teilweise seit Generationen.
Weil es immer wirklich seine Sache ist, was eigentlich.
Weil es seine Sache ist und auch mit viel Idealismus und mit viel Selbstverständnis auch im Weingarten steht. Und das, was wir gemacht haben, war einfach dieses handwerkliche Wissen quasi in einen Rahmen zu bringen, eine Vision dahinter zu stellen und das auch ins Morgen zu führen. Denn das, was vor 30 Jahren, vor 20 Jahren in der Weinbauschule gelehrt wurde, ist nur mehr zum Teil richtig oder muss in vielen, vielen Fällen hinterfragt werden und adaptiert werden. Und da ist halt ein wichtiger Zugang, wie wir es am Anfang gesagt haben, auch die biologische Bewirtschaftung, um Landwirtschaft quasi in das Morgen auch führen zu können.
Ich habe dich gerade rausgeführt gehört. Tut mir leid, sehr eindreich, aber wir müssen was trinken.
Okay.
Die Stimme trinken.
Das passt ja.
Herzlichen Dank oder herzliches Dankeschön natürlich auch und wieder unseren Schaumweinpartner, den Schaumweinkontor, der uns heute einen wunderbaren Champagner zur Verfügung gestellt hat. Gimia ist in weiblicher Hand inzwischen schon. Das ist 90% Pinot, 10% Chardonnay, 54 Monate auf der Hefe.
Sehr nett.
Das ist quasi der Signature-IB. Hat keine Dosage und wurde 2022 degustiert. Das heißt, wir haben jetzt da schon etwas Weinigeres.
Dankeschön.
Vom Stil her nicht den klassischen Aperitif-Champagner.
Ja, riecht auch schon sehr druckvoll.
Recht hefig, gell? Super ja. Reife. Gesundheit, Prost. Schön, dass du da bist.
Freue mich, da zu sein. Ja, sehr, sehr weiniger Charakter. Mit viel, viel Tiefe und Kompaktheit.
Genau, Kompaktheit trifft ganz gut.
Ja.
Ich würde eher Speisen, Champagner nehmen. Super dazu, wie im Fischgericht. Ja, schaut, dass wir nichts zum Essen da haben, gell?
Sehr fein.
Muss man fürs nächste Mal überlegen.
Ich brauche dann
zum Frühstück.
Sehr, sehr gut. Aber ich sag mal so schön, Champagner geht immer.
Champagner geht zum Glück immer, ja. Ja. Und funktioniert dann auch immer.
Relativ früh morgens und auch als letzter Schluck eines langen Abends.
Also fast 24 Stunden lang.
Ja.
Man kann ja früh morgens und der letzte Schluck am Abend kann ja sich überschneiden.
Ich habe mir zu Weihnachten eine kleine Champagnerverkostung geschenkt.
Wo hast du die gemacht?
In Wien, im Le Cru.
Und wie war's? Wie viel Schamane habt ihr verkostet?
Nur einen Produzenten, eine Marke und da kreuz quer durch.
Was war die Marke?
Krug.
Krug?
Ja.
Ich habe gerade gedacht, was macht man, welche Champagner tun wir kreuz quer auf und runter? Sehr gut, fantastisch, oder?
Ja, um dem Geheimnis des Krugs auf die Spur zu kommen.
Ich muss sagen, ich trinke das wirklich, wirklich gern. Du anscheinend auch? Oder hat es sich bestätigt?
Ja, also die Gelegenheiten sind selten, aber in so einer kleinen Verkostung kompakt dann durchzumachen, zweimal Grand Cuvée, unterschiedliche Editionen, Clos de Ménil, den Rosé, war recht spannend. Und es ist etwas Besonderes. Es ist nämlich auch durchaus wie Guy Mia, sagt man es richtig?
Mia, ja.
Ein kompakter, ein fester Champagner, aber eine unvergleichliche Balance, das Krug dann immer rüberbringt, diese extreme Frische, sowohl tiefe Struktur zu haben, aber letztendlich doch diese Leichtigkeit dann hinten raus.
Diese Leichtigkeit hinten raus, aber ich finde auch diese Komplexität, weil ich finde, es gibt ja, blöd gesagt, es gibt einen sicheren Champagner, den hast du vorher schon angesprochen, finde ich. Da muss man
genau,
das versteht man, das ist verständlich, das funktioniert und das ist auch eine Qualität. Zufällig das gleiche Unternehmen halt auch, ne?
Ja.
Und dann gibt es halt Krug oder die Frau Musset, weil die Winzerin heißt Musset, von Guimia, die einfach Champagner produzieren, die vielleicht jetzt doch ein bisschen komplexer sind. Ich würde das jetzt nicht direkt mit Krug vergleichen, aber das ist eine gewisse Komplexität und doch Hefedruck am Gaumen, das nicht jetzt jedermanns Sache oder jeder Frau Sache ist.
Absolut. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgewichen. Gell?
Du, ja, jetzt haben wir wieder Champagner geredet, das kann man...
Aber kann man auch immer.
Kann man schon auch immer, oder? Aber wir kennen uns gerne mal von Laschen Kruger treffen. Finde ich voll dabei. Du hast vorher angesprochen, dass die Domäne, wächst sie noch weiterhin oder seid ihr so, sagst du von der Größe her, seid ihr...
So wie wir heute dastehen, sind wir auch vor 15, 20 Jahren da gestanden. Das ist groß, das ist sehr groß. Also wir haben 400 Hektar.
Boah.
Also die Entwicklung, die wir jetzt in den letzten Jahren durchgemacht haben, die war sehr intensiv. Und wir sind gerade, sage ich mal so, am Ankommen. Als ich begonnen habe, vor 20 Jahren mit der Domäne Wachau zu arbeiten, da waren wir ein bisschen zurückhaltender und haben nicht so ganz offen gesagt, wie groß wir sind, weil 400 Hektar, das löst schon viel im Kopf auch aus.
Ja.
Oder dass wir eine Genossenschaft sind. Heute sind wir sehr, sehr, sehr stolz darauf, das, was wir tun, wie wir es tun, wer wir sind. Denn diese 400 Hektar sind eben heruntergebrochen, quasi dezentralisiert im Weingarten auf Kleinsteinheiten. Wir verwalten circa über 2000 an die 3000 Parzellen, die wir wirklich individuell auch dargestellt haben und auch individuell bearbeitet werden können. Die Wachau hat ein super, super komplexes Terroir mit unterschiedlichen Höhenlagen, Ost-West-Wachau, rechtes Ufer, linkes Ufer, unterschiedliche Ausrichtungen. Und ich kann nicht 5 Hektar, 10 Hektar in einem Durch runterarbeiten, mir einen Traktor draufsetzen in der Früh und noch eine kleine Mittagspause und am Nachmittag aufhören und bin nur im Traktor gesessen und durchgefahren, sondern ich muss jeden Weingarten, jede Parzelle auch individuell angehen. Und das ermöglicht unser Zugang eben mit 200 Weinhauern. Natürlich gibt es extrem strikte Qualitätsrahmenbedingungen, Parameter, die gesetzt sind. Da haben wir aber ganz, ganz viel umgesetzt und mit unseren Weinhauern auch ein großes Selbstverständnis mittlerweile vorhanden, was Qualität ist und wie gearbeitet wird. Und das alles ist natürlich auch begleitet vom Klimawandel. Das heißt, vor 20 Jahren hat dieses Denken erst begonnen. Mhm. Alles, was wir heute tun, was wir umgesetzt haben mit Bodenbegrünung, unterschiedlichen Bodenbegrünungsmischungen, veränderte Laubwandarbeit, Lesezeitpunkte sensibler angehen, anders angehen, das ist ja alles begleitet oder vorangetrieben auch vom Klimawandel. Also ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Ja. Du machst das seit 20 Jahren, das muss ja Ewigkeit auch dauern, dass man diese Struktur auch so steht und auch so funktioniert, wie du gern hast. Du sagst, du musst die Lagen einzeln ausarbeiten, okay, du hast jetzt durchschnittlich einen Weinhauer oder eine Weinhauerin auf 2 Hektar stehen.
Mhm.
Und du gehst es dann natürlich unterschiedlich an, wann der wann was macht. Natürlich machst du dir dann Rebschnitt und überall gleich. Oder du machst auch nicht das Ausbrechen überall gleich, weil natürlich die Weingärten anders wachsen.
Das ist wichtig, was du sagst. Ich kann ja einen Weinhauer oder einen Mitarbeiter im Weingarten, was ja nichts anderes ist. Das heißt, unsere Weinhauer sind quasi unsere Fachkräfte, unsere Spezialisten, unsere Profis im Weingarten. Die brauchen sich nicht darum kümmern, über Vertrieb in Singapur, über Social Media Aktivitäten, über Personalrecht, über Buchhaltung.
Oder selbst die Vinifikation eigentlich nicht.
Genau, richtig, nicht mal im Keller, sondern die haben ein Ding perfekt zu machen und das ist der Weingarten. Und das ist es.
Ist ja toll, wenn man sich auf was konzentrieren kann.
Absolut.
Der Sommelier kocht halt die Sauce.
Ganz richtig, genau. Und das ist auch der Vorteil einer Winzergenossenschaft, weil man sagt, ein Winzer muss heute alles können, was ich gerade aufgezählt habe.
Ja.
Bei uns gibt es wirklich Spezialisten, Fachkräfte in allen Bereichen. Was aber jetzt nicht heißt, dass ein Mitarbeiter im Vertrieb oder Export nicht Bescheid weiß, was draußen passiert. Also die müssen unter Anführungszeichen auch im Weingarten ein bisschen mitarbeiten, so Einzeltage, Lese, rund und
ja, im Jahr, damit sie Verständnis dafür natürlich haben.
Genau.
Wie Sommelier auch einmal im Weingarten genau, arbeiten ja, sollte.
Ja, unsere Weinhauer sind quasi die Profis im Weingarten. Weil die Terroirs, die Weingärten so unterschiedlich sind, muss es natürlich auch die Sensibilität, die Teilarbeit umgesetzt werden. Ich kann nur quasi das Qualitätsverständnis vorgeben und eben die diversen Schritte, wie jetzt eben vorher angesprochen, wir haben ein riesengroßes Dauerkompostthema, das biodynamisch aufbereitet ist, das wieder im Weingarten ausgebracht wird. Das heißt, all diese Dinge unterstützen wir, begleiten wir, aber dieses Wissen, das kommt einfach von unserer Weinhauer.
Ja, und das Wissen ist auch zum Teil unbezahlbar.
Absolut.
Und die haben das schon und du musst also nicht jedes Detail gleich beibringen.
Genau, ja.
Das ist schon ein großer, toller Faktor. Jetzt haben wir gerade den Champagner aufgemacht, wir werden später auf deinen Wein zurückkommen. Mhm. Ich freue mich richtig drauf, du hast da was Tolles mitgebracht. Roman, zu dir.
Ja.
Bist du immer von vor 20 Jahren bei der Domäne angefangen?
Und davor
was ist davor passiert?
Wo bist du her? Ich bin nicht aus einer Weingegend und komme jetzt auch nicht vom Wein direkt, sondern bin so ein Quereinsteiger, Mitte 20 das Interesse gefunden.
Also erst mit Mitte 20?
Ja, ja. Und vorher hätte ich eher so, habe ein paar Semester an der WU studiert und habe dann als Flugbegleiter gearbeitet bei Austrian Airlines. Und da kommt man schon ein bisschen mit Wein auch in Kontakt und soll es ausschenken, genau. Und das war sogar der Beginn.
In deiner Zeit wurde noch mehr Wein ausgeschenkt wahrscheinlich
jetzt, oder? Ja, das, da ist sind noch große Flaschen. Na, da gab es sogar kleine Flaschen in der Economy und große Business. Und das war so der erste Einstieg und habe dann bei Do & Co. Catering relativ viel gemacht und auch international Formel-1-Rennen.
Aber im Service, oder?
Genau, im Service. Und schon langsam ist es Richtung Wein gedriftet, dieses Interesse. Und habe dann Tourismus studiert, das gleiche wie die Frau Reitbauer. Fachhochschulstudiengang für Tourismusmanagement, also Richtung F&B und Hotellerie. Und nebenbei Seminare in der Weinakademie besucht und wann immer Freizeit war oder auch das Studium verdient mit Jobs in der Gastronomie und dann schon Richtung Wein auch gegangen. Habe in den Ferien in Westösterreich gearbeitet, mal in Frankreich ein paar Monate im Sommer und in so einer Weinbar dann so ein bisschen Sommelier schon gespielt. Da habe ich mit Uwe Schiefer zusammengearbeitet. Da hat man viel weiter.
Sehr prägende Zeit wahrscheinlich
gewesen. Absolut. Und Studium dann fertig gemacht und gleichzeitig aber auch die Weinakademie abgeschlossen, dann mit dem Diplomseminar. Und das war so quasi die Motivation, es beruflich in der Weinbranche zu probieren. Da bis dahin alles theoretisches Wissen war, was man so mitbekommt, habe gesagt, ich möchte auch in der Praxis und war dann zweimal ein halbes Jahr Praktiker in Südwestfrankreich bei Château Montus und dann ein halbes Jahr in Chile. Und zurück in Österreich. Dann
was war davon das Prägendste eigentlich? Schon viel aufzählen. Also Chile, ja, Frankreich,
ja, also
die Uwe Schieferzeit.
Genau, das war schon recht prägend. Die prägendsten Zeiten und auch Menschen, das war der Alain Brimont von Château Montus, Tanat, ganz kräftige Rotweine. Und der Heinz Kammerer, weil ich dann 4 Jahre auch bei Wein & Co. gearbeitet habe, zuerst mit Logistik und dann 3 Jahre im Einkauf, durfte die Weinwelt bereisen und 2004, 2005 hat es dann bei Domäne Wachau begonnen.
Und den Master of Wine hast du
wann gemacht? Ah ja, stimmt, den habe ich auch gemacht. Habe ich
nebenbei? Nein, nicht nebenbei. Ich finde es schön, weil andere holen immer so aus und erzählen dann 10 Minuten lang über 3 Monate und du holst immer so aus und machst so. Und wegen dem weißen Master of Wine hast du auch noch gemacht. Also meine Ehre. Der erste Master of Wine, den wir da haben, oder? Ja. Was ist eigentlich der Master of Wine? Oder du hast einen Master of Wine gemacht. Ja. Wann hast du den gemacht?
2002 begonnen. Da war ich noch bei Wein & Co. Und 2009 dann abgeschlossen.
Erstmal herzliche Gratulation.
Ja, danke schön.
Darf ich dazu irgendwelche Fragen stellen? Also was ist der Master of Wine?
Sowieso. Master of Wine, eine Ausbildung in der Weinbranche, die so quasi als das höchste Erreichbare angesehen wird. Es gibt auch den Master Sommelier. Der Master Sommelier geht eher in die Richtung eben Gastronomie, Sommelerie mit sehr, sehr viel Detailfachwissen. Der Master of Wine geht eher Richtung Marketing, Journalismus, gesamte Branche, kommt so ursprünglich aus dem journalistischen Bereich und ist deutlich akademischer ausgerichtet. Aber Wein verkosten sollte man hier und dort können und viel, viel, viel verkostet haben, um dort quasi in den Endspurt zu gehen. Und bei mir hat es gerade noch geklappt. Also es dauert im Schnitt 5, 6, 7 Jahre. Das ist auch die durchschnittliche Zeit, die man braucht für einen Master of Wine.
Ich habe Bekannte auch, die sind da dran und Freunde, die ist... Ja. Es geht nicht von heute auf morgen.
Na, und es kommen auch nur 10-15% durch. Also die das Programm beginnen, Master of Wine, Dropout-Quote ist ca. 85-90%.
Okay.
so eine kleine Lebensaufgabe. Und ich habe es beim letzten Anlauf dann geschafft, also Verkostung habe ich gleich beim ersten Anlauf geschafft. Da hat man was in der Tasche, gibt man einen nicht auf so schnell. Das heißt, man kämpft dann weiter. Und ich war auch gerade in einer sehr dynamischen Zeit in meinem Job, aber auch familiär. Zwischen 2002 und 2009 haben wir 3 Kinder bekommen, also meine Frau und ich, und sind 2-3 Mal umgezogen. Und beim letzten Anlauf, meine Frau hat dann gesagt, so einmal darfst du es noch probieren, hat es dann geklappt. Und
super, ja. Und jetzt bleibst du daheim. Jetzt bist du genau. Ein bisschen. Gibt es beim Masterwein auch so mehrere Stufen? Das gibt ja beim Master Sommelier, gibt es ja mehrere Stufen. Steigst du einmal Intro, Certified?
Ja, also das ist beim Masterwein nicht so ganz direkt dargestellt. Also man sagt, dass man das Diploma WSET vorher abgeschlossen haben sollte. Und da gibt es ja auch Vorstufen. Der Master of Wine selber ist so ein 2-Jahres-Fixprogramm mit einer Zwischenevaluierung, wo du eine Empfehlung bekommst. Aber ich glaube, mittlerweile ist es sogar verpflichtend, dass du das erste Jahr wiederholst oder aufsteigen darfst. Oder generell die Empfehlung bekommst, beginn wieder von vorne und gib dir nochmal 2-3 Jahre. Und dann gibt es zum Abschluss noch eine These, eine Dissertation, eine wissenschaftliche Arbeit, die zu schreiben ist.
Boah. Aber also natürlich ein wahnsinniges Projekt, wie du sagst, du hast 2002 angefangen bis 2009.
Genau.
Das ist 7 Jahre. Kinder auch noch, wurde es dafür im Weg gebracht.
Jetzt ist es natürlich nicht so, dass man jetzt jeden Tag lernt, sondern das ist, kommt mir gerade in den Kopf, irgendwie auch, wie ein Sportler, du quasi bist in der Vorsaison, in der Vorbereitung und dann kommst du in die Wettkampfphase, wo es dann wirklich jeden Tag intensiv lernen oder verkosten. Und Prüfung dauert auch eine ganze Woche, also es sind 4 Tage Theorie, am Nachmittag immer 3 Stunden und 3x2,5 Stunden verkosten. Mhm. Ist auch körperlich anstrengend, also da bereitet man sich auch richtig vor mit entsprechend Getränken, Müsli-Riegel, auch psychologisch, etc. etc.
Wenn man dann den Fokus nicht verliert und einfach bei der Sache bleibt, die Nerven nicht wegschmeißt. Die Domäne war wahrscheinlich auch sehr froh, dass du wieder den vollen Fokus dann auf die Domäne legen konntest und auf deine Kinder. Hat sich in der Zeit, die ersten Jahre, also hat sich betrieblich dann auch wie viel verändert, weil du dich dann mehr konzentrieren konntest?
Ich habe Domäne aber auch immer 100-120% gemacht. Da kam halt der andere Teil noch dazu. Da stehst du um 6 Uhr auf und machst dann 2 Stunden, bevor du den restlichen Tagesablauf hast oder die Wochenenden. Aber die ersten paar Jahre bei Domäne Wachau waren auch eher ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen naiver, denn die Wachau selber ist einerseits vom Terroir sehr komplex, aber auch als Region, historisch, kulturell, da kennt jeder jeden, da gibt es viele Spitzenwinzer, jeder redet irgendwo mit Weinbau hat, wenn man nicht direkt zumindest dann über Verwandte, Bekannte zu tun, also muss man mal ankommen. Also es dauert schon mal also bei uns hat es beim Heinz und mir, der Heinz Frischengrube ist unser Kellermeister, Betriebsleiter, Weingartenverantwortlicher.
Ist der Heinz aus der Wachau ursprünglich?
Der Heinz ist eigentlich aus der Wachau. Und das, glaube ich, ist auch eine gute Kombination, weil ich komme von weit, weit, weit her, also von außerhalb.
Was ist weit, weit her?
Nördlich von Wien, also eigentlich Wien-Umgebung. Ist nicht so weit her, aber für einen Wachauer ist außerhalb der Wachau schon weit her.
Also Krems ist schon problematisch.
Ist schon nicht mehr Wachau,
genau.
Und die ersten paar Jahre waren wirklich eher naiv und lernend und abchecken und was passiert da alles und wer ist wofür zuständig, wer redet mit wem, wann man hier quasi einen Hebel setzt, was das alles auslöst. Und erst nach 4-5 Jahren haben wir dann wirklich in die Tiefe, in die Struktur reinarbeiten können, quasi die Grundidee einer Genossenschaft, einer Winzergenossenschaft hinterfragen und dann viele, 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 viele Schritte setzen können. Und das Wichtige bei einer Winzergenossenschaft ist, dass der Weinhauer quasi auch erkennt, da bin ich Profi, das kann ich hundertprozentig, da konzentriere ich mich drauf, das ist der Weingarten und nicht dazu verleitet ist oder gezwungen wird oder vereinnahmt wird und muss jetzt Managemententscheidungen mittreffen oder Vertriebsentscheidungen mittreffen, was bei Genossenschaften leider der Fall ist. Aber dieser Weitblick kann ja nie gegeben sein bei so kleinen Strukturen, wenn ich hier jetzt im Weingarten bearbeite. Und das haben wir sehr professionell quasi loslösen können. Und der Heinz und ich sind quasi für das Unternehmen, für das Weingut verantwortlich, für alle Dinge, die hier relevant sind. Und haben unsere Weinhauer, die letztendlich aber auch Inhaber der Domäne Wachau sind, aber dieses gegenseitige Vertrauen dann auch erarbeitet, dass man quasi dieses Spezialistentum auch wirklich wahrnehmen kann.
Ja, wie viele Leute seid ihr da im Keller?
Also wir sind so gesamt Mitarbeiter so circa 50, dann gibt es ein paar Spitzenzeiten, während der Ernte haben wir 5, 6, 7 Praktikanten, die Traubenübernahme im Keller mitarbeiten, aber 50 fixe Mitarbeiter, Vertrieb, Organisation, wir haben eigene Controlling-Abteilung mit 2 Personen, 1,5 Wochen Personal, selber Und im Keller sind es jetzt 4 Personen. Wir haben Apfelanlage, da sind relativ viele, auch 3, 4, 5 Personen tätig. Expedit, Versand, sind auch vom Vertrieb relativ breit aufgestellt, also machen auch Online-Shop relativ.
Aber 400 Hektar, also da füllt man ja ununterbrochen fast, oder?
Genau, deswegen haben wir auch eine Abfüllanlage, die jetzt nicht jeden Tag läuft, aber doch.
Aber ein Team quasi, das dafür das verantwortlich ist.
Ja, genau. Ja.
Jetzt kommen wir nämlich gleich zum nächsten Thema, die Märkte. Interessiert mich. Die Nomäne Wachau ist natürlich mit 400 Hektar ja auch im Einzel-LAH vertreten.
Ja.
Genauso in der Gastronomie.
Ja.
Wie schafft man da den Spagat auch, sich für beides so positionieren und
sich zu bekommen? Der ist nicht leicht und das ist ein laufendes Feinjustieren. Also erstmal wichtig, wir haben jetzt nicht 400 Hektar, weil wir auf Teufel komm raus gewachsen sind und wir wollten mehr und da nochmal was dazu kaufen und da was dazu pachten, sondern diese 400 Hektar waren immer schon da und das ist unsere Verantwortung. Jetzt theoretisch gesehen könnte man sagen, man löst da irgendwas los und macht auf 50 Hektar und auf Superstar-Winzer und nur die besten Rieden und Weine.
Mit 50 Hektar als Superstar-Winzer ist man aber sehr groß.
Ist man noch relativ groß.
Relativ, aber, nicht sehr, aber relativ.
Aber es gibt Superstar-Winzer, die haben 50 Hektar und sogar noch mehr.
Genau, nur für die Zuhörerinnen, dass also 50 Hektar ist jetzt auch nicht so wenig für Spitzenweingüter.
Für viele österreichische bekannte Weingüter gar nicht so abwegig. In der Wachau, nur als Beispiel, liegt die normale Größe für ein Familienweingut eher bei 10, 15 Hektar.
Ja.
Das ist schaffbar im Familienverband, dass ich quasi alles überblicke. Also diese 400 Hektar, die wir haben, die sehen wir als Verantwortung. Also wir haben eine Regionsverantwortung. Ja. Wir machen ein Drittel der gesamten Wachauer Fläche.
Aber passiert es dir generationenüberdeckt, dass Weinhauer und Weinhauerinnen auch aufhören?
Auch das gibt es. Also da gibt es unterschiedliche Zugänge. Einerseits gibt es diesen Strukturwandel, dass keine Nachfolger da sind, dass dieser halbe Hektar nicht weiter bewirtschaftet wird, mit viel Idealismus bis in die Pension bewirtschaftet wurde. Aber es gibt keine Nachfolger, dann übernimmt es hoffentlich ein anderer Weinhauer für uns oder ein Winzer aus der Wachau.
Okay.
Genauso gut. Wichtig ist immer, dass die Wachau funktioniert.
Region.
Die funktioniert sehr, sehr gut. Also die Region soll funktionieren.
Ja, absolut.
Dass jeder Rebstock auch qualitativ bearbeitet wird. Wir haben aber auf der anderen Seite auch junge Weinhauer, die dazukommen. Also grundsätzlich sind wir ja in der Weinbranche dort, dass der Strukturwandel vorhanden ist, dass Betriebe aufhören, bestehende größer werden.
Und auch wieder kleiner werden.
Manche auch kleiner mittlerweile. Das war vor 20 Jahren nicht so. Aber
absolut, das ist jetzt eine andere Phase. Jahre.
Sind wir jetzt in einer neuen Phase, die wir auch in der Wachau sehen.
Gab's wie in der Gastronomie vorher verglichen hast, es ist so, muss ich größer werden oder sollte ich mich fokussieren und sagen,
klar,
das machen wir richtig gut und dafür.
Genau, und will ich größer werden und muss dann andere Bereiche aufmachen, eben wie Personalbereich und kann ich mit 7, 8, 10, 12, 15 Mitarbeiter gut arbeiten oder möchte ich wachsen ab 50, 100 Mitarbeiter? Das sind so die Fragen, die man sich heute oft stellen muss und für sich selber die Entscheidung treffen muss. Wir haben aber auch junge Weinhauer, die dazukommen und sagen, ich fühle mich wohl bei der Domäne Wachau, das taugt mir, ich möchte den Weg nicht gehen.
Also es sind jetzt nicht die gleichen 200 Winzer oder Weinhauerinnen, Entschuldigung, die du vor 20 Jahren schon quasi vorgefunden hast. Es wechselt immer hin und her.
Es ist relativ stabil, im kleinen Bereich gibt's ein bisschen Veränderungen. Wir sind eine Spur weniger Weinhauer als vor 20 Jahren, aber es ist trotzdem relativ stabil. Und jetzt machen wir mal wieder zurückkommen, so quasi Gastronomie und Export und Vertrieb etc. Das heißt, wir haben jetzt nicht wachsen wollen, sondern wir übernehmen Verantwortung für die Region mit 400 Hektar. Und wir haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Weinen. Das heißt, wir haben ja auch bestimmte, also sehr, sehr, sehr überlegte Zugänge. Das ist ja Weingärten in der Ebene, da kann ich auch zum gewissen Grad mechanisieren. Das sind typische Wachauer Weine. Und da sind wir auch gut im Bill- oder Spar vertreten. Das sind Alltagsweine mit Anspruch, aber sehr, sehr klassische Wachauer Weine mit Frische, mit Eleganz. Und dann haben wir aber auch eine Vielzahl an Riedenweinen, die sehr, sehr handwerklich bearbeitet werden, die in Kleinstchargen auch übernommen werden. Und da sind wir in der Gastronomie vertreten. Export ist bei uns ganz, ganz wichtig. Also die Hälfte unserer Produktion, das, was wir tun, geht in den Export.
Wie geht es euch da im Moment gerade?
Also Export, sowohl Österreich und Export, da ist jetzt nicht ein großer Unterschied. Der Weinmarkt ist aktuell in einer Restrukturierungsphase.
Du fährst da auch natürlich in ein dankbares Gebiet rein. Also Weißwein läuft zum Glück sehr, sehr gut auch noch.
Es wird weniger getrunken generell. Weißwein geht besser als Rotwein. Und wir sind relativ gut unterwegs. Also relativ gut unterwegs heißt in diesen Zeiten nicht Wachstum. Also Wachstum heißt bei uns Durchschnittspreise verbessern, höherwertige Positionierung, sondern wir sind stabil und wir haben jetzt keine Rückgänge. Und da dürfen wir schon recht zufrieden sein in Zeiten wie diesen. Aber es geht auch, wie du angesprochen hast, um den Weinstil. Und ich glaube, da sind wir auch sehr, sehr bewusst in der Veränderung gewesen in den letzten Jahren. Das heißt, weg von Schwere, weg von Üppigkeit, weg von Kraft, sondern eben auch viel Rasse, Eleganz, Frische in die Weine hineinzubekommen.
Wann hat das circa angefangen?
Also angefangen, also ich bin jetzt 20 Jahre dabei, die ersten 5 Jahre kann man fast ein bisschen abziehen. Vor 15 Jahren hat es begonnen und wirklich angekommen sind wir, dass auch die Maßnahmen im Weingarten alle wirklich greifen, weil der Weingarten braucht seine Zeit, dass er sich umstellt, dass du von der Bodenbegrünung, von der Bierbewirtschaftung quasi Geduld. Das auch wirklich ins Glas bekommst. Das dauert 3, 4, 5 Jahre. Und ich sag mal, den Jahrgängen 2019, 20, 2021 sind wir wirklich angekommen, wo ich sage, cool. Das ist unser Stil, das ist unsere Handschrift, das ist straff, das ist kühl, das hat eine Leichtfüßigkeit, aber trotzdem einen guten Herkunftscharakter drinnen.
Sehr cool. Ich mache einen Wein von dir auf, wenn ich darf.
Ja, den habe ich so ganz spontan mitgenommen.
Ich freue mich sehr darüber. Es ist zum Glück schon nach 2019, 2021. Es sind 2023er.
Ja, ganz aktuell.
Ganz aktuell. Ich bin ja ein großer Freund davon, dass es immer heißt, so, ja, wenn Weine reif sind, sind sie super cool und besser. Aber ab und zu musst du dir auch einfach mal so Philosophien von Weingütern anschauen oder auch Entwicklungen von Weingütern, finde ich.
Und das ist heute ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ja stilistisch sich sehr, sehr viel tut und extrem. Ein Weingut, das heute einen Wein so präsentiert, eine Flasche hat, mag ja vor 10, 15 Jahren anders gewesen sein.
Ja, absolut. Und auch auf Persönlichkeiten oder Winzer sich oder Winzerinnen sich auch entwickelt haben.
Genau, richtig.
Ja. Und den Stil auch gefunden haben.
Ja.
Ich habe ja mit der Grabenwerkstatt sehr, sehr eng zusammen. Ich die Weine immer gern probiert, aber vor allem, wie sie jetzt schmecken, finde ich sie einfach so gut, wie sie noch nie zuvor waren, weil sie sehr ausgewogen sind.
Ja.
Und jetzt freue ich mich richtig, quasi auf die andere Seite ein bisschen der Wachau zu wechseln.
Zwei coole Jungs haben beide mal bei der Domäne Wachau gearbeitet.
Darum habe ich mir gedacht, das sprechen wir mal an. Aber sind immer ganz an den Eck.
Ah, absolut. Spitzergraben.
Spitzergraben.
Spitzergraben hinten und wirklich ganz, ganz hinten im Spitzergraben.
Da ist nichts mehr.
Wir bräuchten viel mehr Grabenwerkstätter in der Wachau, dass sich was tut, dass das Dynamik reinkommt. Die haben, das ist auch das Wichtige, ihre eigene Handschrift gefunden und super, super coole Weine. Also dürfen wir in der Wachau schon stolz sein, dass es sowas gibt wie die Grabenwerkstatt.
Zum Wohl. Sie durften ja lernen. Sie durften ja von dir lernen.
Die Domäne Wachau hat in der Wachau generell, glaube ich, einen starken Einfluss. Und wenn er nicht direkt kausal ist, dann zeigt es zumindest auf, dass man was umsetzen kann, dass man nach vorne denken kann, dass da Potenzial vorhanden ist, dass stilistisch auch Veränderung möglich ist und ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie bei uns Wein machen gelernt haben, aber sie haben gesehen, da gibt es Potenzial draußen am Markt für guten, modernen, unter Anführungszeichen, Wachauer Wein.
Ja.
Und das haben sie mit einem super handwerklichen Konzept, ich glaube, die haben keinen Traktor, mit sehr, sehr, sehr frischen, modernen Weinen umgesetzt. Ja, das ist Grüne Veltliner Achleiten, einer der Top-Rieden in der Wachau.
Wo ist die Achleiten circa?
Die Achleiten in Weißenkirchen, eigentlich ziemlich mittig in der Wachau, weil wir haben den kühlen Westen, so Spitzergraben, Spitzergraben und den Osten, Leuben, Dürnstein.
Das ist ein bisschen wärmer, geben wir viel gelbfruchtiger.
Genau, also gelbfruchtiger. Dürnstein, Leuben kann man so sagen, das ist von der Reifeentwicklung ähnlich wie Kremstal, wenn man weiter Krems reinfährt. Und von da an wird es dann immer kühler, kühler. Und Achleiten ist genau in der Mitte, aber Achleiten ist generell so ein bisschen ein Mysterium, fällt direkt in die Donau hinein, super steile Terrassen, oben der Wald, auch vom Boden her sehr, sehr vielfältig. Ziemlich genial.
Ja, recht große Lage eigentlich, meine Erinnerung.
Ja, die ist relativ groß, 18 Hektar.
Wo seid ihr da? Wo kommt das
circa her? Und wir machen, da wir, egal wann wie wo, fast immer ein Drittel der Wachauer Flächen machen, machen wir auch auf der Achleiten ein Drittel, also 6 Hektar.
Cool.
3 Hektar Grüne Veltliner, also so knapp und ebenso viel Grüne Riesling. Und aufgrund dessen und dieser Kleinstrukturiertheit und mit unseren Weinhauerinnen sind wir auch gut verteilt. Das heißt, wir haben Parzellen ganz, ganz oben an der Waldgrenze, auch ein bisschen nach Südwesten ausgerichtet. Also die Achleiten dreht sich dann ein bisschen. Mhm. Wir haben ein bisschen was weiter unten. Das heißt, wenn man Domäne Wachau trinkt, sei es jetzt ein Achleiten, ein Kellerberg, ein Singerill, hat man, glaube ich, immer einen guten allgemeinen Lage. Ausdruck einer Riede, einer Lage.
Eine Riede, Entschuldigung, genau. Ja.
Dieses feinwürzige, tabakige, so ein bisschen Grüntee, Oolong-Tee, kommt da sehr, sehr schön rüber. Und ich glaube, ein sehr, sehr straffer, kühler Grün.
Am Gaumen, also super Würzigkeit.
Ja.
Finde ich auch in einem super feinen Gerbstoff. Also das ist jetzt nicht plumpfuchtig, sondern wie du sagst, eine teige Phenolik, die ich sehr, sehr gut finde, die ich aber auch oft ab und zu mal bei Veltliner vermisse. Wenn man allgemein Veltliner nimmt, finde ich sehr gelungen. Sehr, sehr gut.
Dankeschön. Du siehst, es ist Vormittag und auch Leuten,
das schmeckt richtig gut.
Auch Leuten spuckig, weil es eher Verkostung ist und den Champagner.
Also sehen uns die Leute nicht, aber sie hören es zumindest. Das ist vormittags genau, außer wie es der Champagner geht, wenn nicht. Immer noch mal nachgeschenkt. Ich spuck trotzdem beim Nachschenken nach. Ich finde es super, danke, dass du es mitgebracht hast.
Gerne, gerne.
Hast du eine Lieblingslage von euch?
Nicht direkt, aber auch Leiten kann schon was oder kann viel. Ist fast so ein bisschen ein Signature-Weinriede bei uns geworden. Kellerberg ist aber ebenso eindrucksvoll, immer ein bisschen runder, ein bisschen saftiger. Sehr, sehr cool unser Singer-Riedel. Natürlich ein ganz anderer Ausdruck als jetzt vom
Also habt ihr eigentlich, wie du gerade vorher sagst, du hast aber durch die Wachau eigentlich fast alle Terroir.
Wir sind...
Weil Singer-Riedel spielt
Wir sind im Grunde auf jeder Riede vertreten. Also jede Riede, die du irgendwann mal gelesen, gehört hast aus der Wachau, da ist auch die Domäne Wachau drauf.
Baut es auch jede Riede aus?
Also wir können jetzt nicht... Also in Wachau gibt es 150 genau definierte, exakt abgegrenzte Rieden. Das heißt, wir können nicht 150 Riedenweine machen und es ist fast immer so, dass auch Grüne Veltliner und Riesling draufsteht. Das ist bei uns in der Wachau nicht so, dass eine Riede, wie jetzt im Kamptal, Lamm nur für eine Rebsorte steht und Heiligenstein steht dann für Riesling. Bei uns ist Achleiten sowohl Riesling als auch Grüne Veltliner. Kellerberg ist sowohl Grüne Veltliner als auch Riesling. Das heißt, es würde dann einfach ausufern, dass wenn wir das alles als Riedenwein machen. Das heißt, wir haben Riedenweine, wir haben Ortsweine, wir haben Gebietsweine. Und machen aber so circa 25, 30 Riedenweine. Das ist schon ganz schön.
Das ist schon ganz schön.
Und sind auf jeder Riede vertreten, machen ein Drittel der Wachau. Spitzergraben sogar ein bisschen mehr. Da sind wir bei 45% aller Flächen ist Domäne Wachau im Spitzergraben hinten. Ganz wichtig
liegt für uns. Liegt es vielleicht daran, dass auch die Arbeit dort sehr arbeitsintensiv ist auch?
Einerseits das, ja. Und es ist auch deutlich weiter weg jetzt von Krems zum Beispiel. Und wenn dort klassisch traditionelle Weinhauer tätig sind, ist es für dich ein bisschen schwieriger, jetzt auch die nächste Generation dazu zu bringen. Also wir sind stark daran zu arbeiten, dort auch mehr Riedenweine zu machen. Aber Spitzergraben für uns auch nicht nur als Riedenwein wichtig, also wir machen ein Trenning, wir machen am Brandstadt schön Bruck als Riedenwein, aber auch für Gebietsweine wichtig, weil wir in einem Grün-Mittliner Federspiel Terrassen, das ein Gebietswein ist, aus der gesamten Wachau, sehr viel frische Rasse, Eleganz reinbringen, weil eben auch Trauben aus dem Spitzergraben dabei sind.
Spitzergraben, eigentlich das kühlste Gebiet der kompletten Wachau.
Es ist das kühlste Gebiet der Wachau, es ist vielleicht der kühlste Teil Niederösterreichs. Okay. Das ist wirklich das Randklima. Also da hört Weinbau dann auf. Spitzergraben hat viel Christbaumzucht, also da ist sehr viel Christbaumanbau. Und ich glaube, mehr als die Hälfte aller Wiener Christbäume kommen aus dem Spitzergraben.
Ah, wirklich? Ja. Ja, super, weil die Säure ist so gut und so. Ja. Also, weil es so erfrischend sind, die Barmer. Die halten länger.
Kleines Skigebiet ist da oben, der Jauerling.
Ah, wirklich?
Ja. Ja, also ein Skigebiet ist jetzt übertrieben, ein Skihang.
Ja, ein Skihang mit Anlift beim Schlepper, oder?
Genau, richtig. Ja. Wird aber auch beschneit, also finden schon Kinderskikurse statt. Soll nur zum Ausdruck bringen, dass es wirklich, wirklich kühles Randklima ist, da im Spitzergraben hinten Jauerling, Waldviertel angrenzend.
Von den, wir hast du nicht vorher noch über... Aber wenn ich das so schnell überbreche, ich hoffe nicht, aber wir sind vorher über das Thema Markt gekommen.
Ja.
Markt, Export, Inland, LEH, Gastronomie. Mhm. Differenziert sich das auch in Zahlen, dass der Export mehr LEH ist oder geht es dann direkt in die Gastronomie oft? Oder?
Im Export?
Ja. Export. Und was sind so die wichtigsten Märkte? Ja,
also man kann das in der Form gar nicht so klar unterscheiden, weil zwischen Gastronomie und LEH gibt es ja auch den Fachhandel. Mhm. Der für uns ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist, ob das jetzt in Österreich Wein und Co. ist oder individuelle kleine Vinotheken, Vinorama, Online-Versand. Wenn man da in andere Länder geht, gibt es diese Trennung ja nicht, weil wenn man jetzt nach Schweden, Norwegen geht, gibt es keinen LEH, keinen Supermarkt, der Wein führt, weil dort Wein quasi Monopol ist. Da gibt es Fachgeschäfte, das heißt, da gibt es nur Läden wie Wein und Co., aber davon gleich ein paar hundert in Gesamtschweden oder Norwegen. Okay. Und die sind dann Alkoholspezialisten und führen ein super, super tolles Weinsortiment, aber eben auch andere Spirituosen.
Aber die müssen es auch vom Monopol dann quasi kaufen.
Die Gastronomie kann direkt bedient werden vom Importeur. Das heißt, wir haben einen Importeur, einen Generalimporteur, der hat dann sein Vertriebsteam für die Gastronomie. Der hat aber dann auch Wein im Sortiment für diese quasi Weinfachgeschäfte, wo der Endkonsument dann Wein kaufen kann. Quebec zum Beispiel, mittlerweile ein ganz wichtiger Markt in Kanada für österreichischen Wein überhaupt, also ein ganz, ganz starker Wachstumsmarkt. Auch, dass es quasi diese Fachgeschäfte gibt, dort ist aber Gastronomie dann wieder ein bisschen anders bedient. Also Wein, weil es ein alkoholisches Getränk ist, ist da oft relativ stark reguliert. In anderen Märkten, also in Europa kennen wir es, dass es ganz, ganz, also im klassischen Süd- und Mitteleuropa, dass es ganz, ganz, ganz offen ist. Und ja, da gibt's halt diese Unterscheidung, da gibt's Supermärkte, da gibt's Fachhandel und dann natürlich die Gastronomie. Aber dazwischen gibt's oft wirklich Grauschattierungen.
Aber der wichtigste Markt, Kanada inzwischen?
Nein, Niederlande.
Niederlande ist der wichtigste Markt.
Der wichtigste Exportmarkt ist Niederlande.
Ja, cool.
Was aber eh schon viel bedeutet, denn zu 80-90% für ein Weingut, das ist ein bisschen größer ist, das ein bisschen Strukturen hat, wäre es Deutschland. Denn wenn ich jetzt ein paar größere österreichische Weingüter aufzähle, dann ist es fast immer Deutschland als wichtigstes Exportland. Geografische Nähe, wichtige Märkte, Süddeutschland, ist wirklich ein starker grüner
Klimamarkt. Der Deutsche kauft wahnsinnig gern österreichischen Wein.
Ja.
Der Österreicher ist da noch ein bisschen verhalten.
Mit deutschem Wein.
Ja, ja, absolut. Das kann ich jetzt bestätigen.
Schlage ich eine Brücke? Ich habe mit der Sophie gemailt und wollte ihren ersten Release an Lagenschaumweinen beziehen.
Ja.
Ja, du auch.
Ich auch. Ich durfte sie probieren, aber wir haben für den österreichischen Markt da keine Freigabe bekommen.
Genau, bei der nächsten Runde hat sie geschrieben.
Genau, aber ich kann dich beruhigen. Ich durfte die Weine verkosten und durfte auch Rosekte probieren.
Ja.
Schön, dass wir jetzt über ein anderes Weingut reden. Aber du kannst dich freuen auf nächstes Jahr, wenn die Lagensekte kommen.
Ja.
Aber ich habe noch Riesling-Sekte ein bisschen, wenn du magst.
Nur weil sie dich kurz zitiert hat. Auch der Maxi war traurig, dass er nichts bekommen hat.
Nein, ich war nicht traurig, habe mich sogar furchtbar beschwert. Ich sage immer, also, der österreichische Markt, weil der deutschsprachige Markt, sagen wir es bewusst so, schaut ja sehr oft aufeinander oder sich gegenseitig auf die Finger.
Ja.
Aber es wurde bewusst so gewählt, weil die Belgier jammern dann wieder, dass die Belgier nichts kriegen, und die Österreicher was kriegen.
Ah, ja.
Aber ich habe, glaube ich, was für dich, das machen wir uns nach der Sendung aus,
ja? Okay.
Was dich interessieren könnte.
Ja, sehr schön, freut mich.
Der deutsche Winzersekt, was sonst auch keine Art. Aber es ist die Fachbranche, die sich mehr interessiert dafür. Und in Deutschland gesehen, ich glaube auch, dass was österreichischer Sommelier sich in Deutschland viel leichter tut, als wir als deutscher Sommelier in Österreich.
Ja, das hat dann oft auch, also der österreichische Schmäh und die Lockerheit und
das hört sich jetzt lustiger an, wenn wir reden.
Genau, richtig. Ja. Naja, aber auch diese österreichische gastronomische Selbstbewusstsein
in Deutschland. Ja, das geben da auch die Deutschen ein bisschen mit. Also ja, das geben's da, weil der Österreicher sagt, ey, mach keine Show. Aber der Deutsche sagt, mach super.
Ja.
Na nett, das ist so lustig mit dir. Ja, perfekt. Jetzt haben wir ein bisschen schön, dass wir jetzt auf Deutschland
sind. Jetzt sind wir schon das zweite Mal abgedriftet.
Sind wir schon? Wo sind wir vorher abgedriftet?
Vorher sind wir abgedriftet mit Krug Champagner.
Ja, aber es sind eigentlich so alles nette Themen.
Wir sind jetzt wieder bei Schaumwein gelandet, ja.
Wir trinken gerne Schaumwein, gell? Ja. Du bist eigentlich im falschen Gebiet. Macht ihr Schaumwein?
Nein. Wir haben mal vor 10 Jahren mit Riesling-Sekt begonnen, das ein paar Jahre gemacht, sind dann aber wieder davon abgekommen, aus unterschiedlichen Gründen. Erstens waren wir, glaube ich, generell noch nicht so weit, um das qualitativ umsetzen zu können, weil Schaumwein, guter Schaumwein, ist schon eine ganz eigene Sache, einerseits von der Langfristplanung, also mit Hefelagerung und Voraussicht. Andererseits musst du den gesamten Prozess selber natürlich auch umsetzen.
Ein Weinberg ist ja auch ein Riesenunterschied.
Also Weinberg, aber dann natürlich auch das Versekten. Und wir haben versekten lassen, was ja relativ üblich oft war oder immer teilweise
immer noch ist.
Und da bist du nie hundertprozentig zufrieden. Und wenn eine Kleinigkeit ist, so woher kommt das jetzt und warum ist das so? Also wir haben gesagt, wir konzentrieren uns auf Stillweine. Vielleicht kommt es mal in ein paar Jahren und trinken dafür umso lieber guten Champagner, gute Sekte aus Österreich, Deutschland.
Ja, absolut. Das finde ich gut so. Das finde ich auch gut so, weil ich wollte schon fragen, wie der Fokus drauf liegt. Weil ich hatte mit Philipp Schäfer das Gespräch letztens, dass der Fokus Österreich hilft und dass die Wachau schon immer sehr prädestiniert gewesen, auch mit den Entscheidungen nur noch Riesling und Veltliner, glaube ich, als Lagenweine zu machen. Da durftest du ja auf Chardonnay raufschreiben, auf Weißburgunder durftest du selber deine Lagen drauf. Ich glaube sogar auf den Gelben Muscatella durftest du deine Lage draufschreiben.
Ja.
Das wurde ja gestrichen.
Mhm.
Und es gibt ja nur noch Veltliner und Riesling. mit Lagenbezeichnung in der Wachau. So richtig, oder?
Genau, in der Wachau, aber da würden wir jetzt wieder abdriften, wenn wir in die österreichische Weingesetzgebung, DRC-Regelungen hineinkommen.
Was ich eigentlich wissen wollte von dir, ist, ob die Domäne super. Wachau einen klaren Fokus auf diese zwei Rebsorten legt oder ob sie irgendwas hier noch ausnormal ist.
Also als wir vor 20 Jahren begonnen haben, eines der ersten Projekte war, dass wir von Randrebsorten wegkommen. Wir haben extrem viel direkt umgestellt, das heißt das Wurzelsystem stehen gelassen und dann aufgepfropft auf das Wurzelsystem und Richtung Grünwittliner Riesling gearbeitet. Wir sind heute bei 70% Grünwittliner und 20% Riesling und ein bisschen was, also 10% sind andere Rebsorten, da ist ein bisschen Blauzweigel dabei, wo viel Rosé produziert wird. Roter Traminer, Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Blanc. Aber 90% ist Grünwittliner Riesling. Das ist
finde ich super wichtig auch.
Unser Hauptfokus. Riesling ist bei uns weiterhin relativ stark, auch wenn man es jetzt absolut betrachtet, von 400 Hektar 20%. Das ist schon viel Riesling.
Ja.
Riesling ist immer jedes Jahr ganz schnell ausverkauft. Also ausverkauft heißt es nicht, dass es morgen keine mehr gibt, aber ausgeplant. Das heißt, ihren Kunden, der bezieht übers Jahr diese Menge und
widerspricht sich dem, was eigentlich der Rieslingmarkt gerade sagt. Also man redet in der Branche gerne, dass der Riesling sich gerade sehr schwer tut.
Bei uns nicht, aber die Wachau hat auch so einen besonderen Nimbus, glaube ich, für Riesling. Also wenn ich jetzt in so ein Landgasthaus, klassische Alltagsgastronomie gehe, wo ich 4-5 Weine glasweise habe, Grüne Wittliner gehört dazu, was Rotes gehört dazu und dann werden die nächsten Schritte gesetzt. Und das Wachau-Riesling schon ein ganz wichtiger Punkt auch.
Ja, nein, ich finde das super. Ich mag sehr gerne Riesling. Schön, dass du sagst, dass sich Riesling doch auch vergriffen wird.
Doch.
Aber glaubst du, dass sich da was ändert in Zukunft, dass du mehr auf Riesling setzen wirst und Wendliner weniger wird?
Nein, aktuell nicht. Und aktuell meine ich jetzt diese Generation und die nächste Generation, weil das steht ja oft im Raum, Grüne Wendliner, heißes Klima, Klimawandel, schafft es der Grüne Wendliner etc. Und ich sage selbstbewusst, ja, das können wir. Wir können das jetzt, wir können das in 10 Jahren, wir können das in 20 Jahren. Natürlich nicht in der Form, wie wir vor 20 Jahren gearbeitet haben, sondern eben mit diesem neuen Denken im Weingarten, Biobewirtschaftung, Bodenbegrünung, Lesezeitpunkt und all diese Maßnahmen. Gerade 2017, 2018, wenn man das jetzt kostet, war auch, glaube ich, so ein bisschen Wendepunkt. Also wir bekommen auch in warmen, heißen Jahren eine Superstruktur in den Grünen Wittliner hinein. Ein bisschen Tanninmanagement hilft da schon, dass man ein bisschen Phenolik dazu bekommt, aber ansonsten sind wir da schon sehr, sehr, sehr positiv denkend, dass Grüne Wittliner unsere wichtigste Rebsorte ist und auch sein wird.
Sprichst du jetzt für die Wachau oder für
die Domäne? Also generell für Österreich. Okay. Aber Wachau hat natürlich auch den Vorteil, dass es wirklich westlichstes, kühlstes Gebiet ist.
Theoretisch.
Ganz weißen. Also wenn die Wachau keinen Grüne Wittliner mehr hat, dann sind andere Gegenden schon verwüstet so quasi.
Ich finde im Verhältnis immer, das Kamptal hat doch einen Vorteil noch, weil es einfach so viel Wald hat.
Und quasi der vor allem, wenn du dann in diese nördlichen Bereiche vom Kamptal gehst, hat es durchaus auch kühlere Einflüsse. Aber grundsätzlich ist es schon so, je weiter du in den Westen kommst, desto kühler wird's. Und dass der Osten der Wachau noch relativ ähnlich Kremstal-Kamptal, aber dann auf Weißenkirchen ist er dann super, super kühl. Und das hat auch seine Herausforderung. Ist ja nicht so, dass jedes Jahr quasi super Reife vorhanden ist. Also 22 war so ein kühlerer Jahrgang mit mehr Eleganz und Kühle. Da haben wir schon einen ganz, ganz großen Vorteil auch in der Wachau mit diesem kühlen Randklima.
Ja, sicher sogar. Wie siehst du das Thema Fluss?
Die Donau?
Ja, allgemein. Ich habe ja so das Thema, immer früher war es so, du bist in der Nähe vom Fluss. Das hat natürlich geholfen, weil das Mikroklima natürlich auch schnell verändert. Aber natürlich hat es auch viel Wärme gebracht, weil Wasser spiegelt ja ordentlich. Ich habe das Gefühl, dass nicht nur in der Wachau, sondern in mehreren Regionen, jetzt sind wir in Rheingau, oft dann diese warmen Lagen, die dann auch noch am Wasser sind, ordentlich zu kämpfen auch haben mit dieser Hitze.
Ja, also das Thema Lichtreflexion, Hitzereflexion würde ich nicht als zu bedeutend sehen. Also das wird in der klassischen Literatur oft angeführt. Bestehende Gewässer ist es vielleicht mehr, aber ich glaube, ich würde es eher vernachlässigen. Was wichtig ist bei einem Fluss, dass es ein sich bewegendes Gewässer ist. Die Donau in der Wachau sogar unreguliert, also da gibt es keine Kraftwerke danach. Das heißt, die ist relativ rasch fließend, relativ intensiv fließend und hat eine ständige Luftbewegung von West nach Ost. Und das ist schon sehr, sehr wichtig. Einerseits ganz klassisch, dass Frostlagen quasi geringer vorhanden sind, weil eben kühle Luftmassen schnell weiter bewegt werden. Aber wir haben auch diese ständige Luftdurchmischung, kühlere Luftmassen aus dem Westen, Waldviertel, die dann quasi durch die Wachau getragen werden, aus dem Waldviertel kommen, die kommen runter ins Tal und werden sofort weitergetragen. Also der ist auch wirklich wissenschaftlich dargestellt, diese Luftbewegungen, die ständig vorhanden sind durch einen sich bewegenden Fluss.
Okay. So, du siehst es nicht problematisch, du bist hier immer noch sehr, sehr.
Die Drohne ist für uns ein ganz wichtiger positiver Faktor.
Immer noch.
Ja, passt. Absolut. Ja.
So, es kann ja sein, dass sich das irgendwann mal ändert, auch klimatisch bedingt. Aber gar nicht, okay. Nee. Was tust du gastronomisch in der Wachau eigentlich?
Ich war bei einem Winzerabend in der Wachauer Stube beim Gerald Diemt mit Georg Briller und mit Franz Jetzberger. Sehr gut. War sehr witzig und ein paar tolle gereifte Weine gezeigt. Ja. Hofmeisterei ist immer ein ganz, ganz empfehlenswerter Betrieb.
Aber kommst du öfters aus der Wachau raus? Also warst du gerade im Drittel?
Drittel war ich. Ja, also ich komme sehr, sehr gerne raus aus der Wachau und versuche auch, was jetzt möglich ist, essen zu gehen, gut trinken zu gehen. Komoot war mal zuletzt, Tieren war ich zuletzt gut essen. Steyrek ist natürlich immer. Und bei uns in der Gegend, was jetzt nicht so weit ist, wo man eventuell sogar eine Nächtigung oder später nach Hausefahrt einplanen müsste, in St. Pölten zum Beispiel, das Vincent Pauli, ziemlich cooles okay. Lokal, auch mit einer sehr modernen Weinkarte. Ganz toll und so ein bisschen Geheimtipp, gereiftere Weine ist der Raphael Pils in Eschenau. Das ist St. Pölten, ein bisschen weiter südlich.
Wo bist du daheim? Du bist
in Dreismauer, eigentlich im Dreisental.
Sag Dreisental.
Genau, ja.
Sag einfach Dreisental.
So. Genau, im Dreisental. Und toller Tipp ist auch der Hans-Jörg Hinterleitner. Der macht so ein bisschen asiatische, österreichische Küche, auch tolle Weinkarte. Also gibt ein paar Geheimtipps da drumherum.
Ja, wir waren letztens im Gasthaus Nera auch.
Ah, super.
Haben wir auch viel Mike, Spaß gehabt. Ja. Und da findest du so reife Wachauer.
Ja.
Sind wir ein bisschen 99 durch, alle großen Weingüter mal 99 durchgeschossen.
Ganz großartiger Jahrgang gibt's nicht mehr oft, 99.
Genau. Ich hatte da einen Tobi Gnewitz dabei. Aha. Und dann Moritz Kissinger und der Moritz wollte eigentlich sich die Wachau anschauen. Und der Tobi hat gesagt, hey, wir trinken jetzt sechs verschiedene Weingüter, alle aus 99, Riesling. So was trinkst du nie wieder in deinem Leben. Gib mal Ruhe, das genau. Ist die Wachau, die du gerade siehst.
Mhm. Der 99 war auch genialer Jahrgang, weil er nahezu botrytisfrei war und die Weine super Straffheit und Klarheit auch haben sollten.
Also Wahnsinn, also es war zum Teil erschreckend klar und präzise, wirklich toll. Also. Ja.
Sind die Jahrgänge drumherum gar nicht so? Also 98 überhaupt nicht, 2001, 2002.
Das ist schwer, gell, genau. Sehr warm.
Ja, aber 99, das ist ein Stil, der auch quasi heute wieder sehr, sehr angestrebt wird. War ein guter Jahrgang, das war noch nicht Klimawandel wie heute, dass es ganz heiß war, aber es war ein warmer Jahrgang, aber super klar ausgereift und glaube ich auch eine tolle Balance mit super, super Rasse.
Ja, schön formuliert gerade. Ja. Die Entwicklung im Weinbau ist sehr, sehr gegeben gerade. Mhm. Finde ich, man muss sich sehr entwickeln, am Markt, im Weingarten, im Weinkeller, dass man dran bleibt, finde ich, weil eben auch weniger getrunken wird, das klassische einfach nur trinken passiert ja kaum noch.
Ja.
Siehst du das gastronomisch ähnlich?
Ja, gastronomisch super, super spannend. Fällt mir gerade ein, jetzt haben wir bald unsere Michelin-Verleihung, vielleicht hat das auch einen Einfluss, aber heute in der Früh beim Durchscrollen wieder auf ein tolles Pop-Up-Restaurant drüber gestolpert. Es tut sich sehr, sehr, sehr viel und man sieht ja oft gar nicht, was es dann nicht mehr gibt, was geschlossen hat, was ausgelaufen ist. Und da passiert ja auch sehr viel, dass viele Konzepte nicht weitergeführt werden. So quasi der Friedhof der Gastronomie sieht dann, was neu ist und was spannend ist.
Sieht man, dass es gut läuft, dass es weniger gut läuft, sieht man eigentlich wenig.
Genau, richtig, ja. Und ich glaube, da hat sich extrem viel getan, mehr als einem oft bewusst ist, was für
eine Richtung gibt.
Ja, wenn wir vorher angesprochen haben, also junge Leute, die sich drüber trauen, finde ich super, super spannend und bewundernswert, wie das Drittel, dass man schon mit in so jungen Jahren da Engagement zeigt. Tolle Küche, spannende Weinkarte, sehr, sehr naturweinorientiert. Mhm. Und ich glaube, da geht ein starker, starker Trend hin. Natürlich auch zu respektieren sehr klassische Lokale. Letztens war im Kmorkeller, das ist klassische Wiener Küche mit den klassischen Wachauer Weinen drauf.
Ich mag so die Klassiker echt gern. Also ich finde, klare Positionierung ist wichtig.
Ja.
Also wie du sagst, du hast so das Klasse, das ist so eine klare Positionierung, weil diese Karte, ich erwarte jetzt von einem Drittel nicht, dass es eine ultra ausgewogene Weinkarte hat und die großen Wachauer hat und gleichzeitig die wichtigsten Weingüter aus dem französischen Jura hat. Genau. Das erwarte ich mir nicht von einem Jungen. Diese Positionierung ist wichtig. Das erwarte ich mir vielleicht. Das kriegst du im Steyrek, natürlich.
Ja.
Und,
da krieg ich alles.
Genau, da kriegst du alles, genau. Ja. Aber das ist ja nicht der Anspruch, wenn du was aufsperrst, dass du, also, als junger Unternehmer.
Ist ja gar nicht möglich. Also muss ich
mal. Aber dass ein klassisches Wiener Beisel oder Gasthaus, dann große Wachauer Klassiker, das passt irgendwie zusammen, ne? Also schmeckt ja, ja auch in der Kombi meistens sehr gut.
Da gibt es viele, viele Goldstücke da draußen. Winklers Posthorn zum Beispiel, so ein klassisches Wirtshaus. Resnitzer kennen wir alle, das ist, die machen das ganz, ganz super.
Also nicht Wirtshaus.
Trinken wir noch was?
Wir trinken noch was.
Ah, sehr gut.
Was aus einem guten Wirtshaus auch nicht so unbedingt wichtig ist, ist ein Bier.
Ein gutes Bier.
Und speziell, wenn das Bier mit Champagnerhefen versetzt worden ist. Das ist vom Stiegl gut, Wildshut. Mhm. Die haben sich das in Oberösterreich da eine Brauerei hingestellt oder ein Projekt hingebaut mit eigener Wasserquelle, ziehen selber Hopfen. Ich würde das Ganze jetzt ins...
Trinke ich das aus dem Weinglas oder?
Ich würde es aus dem Weinglas unbedingt trinken, ja.
Dann tun wir das.
Kennst du das gar nicht? Die Wildshut Bio-Perlage.
Ja, habe ich eh schon. Perlage.
Also was die Familie China da hingestellt hat, das Wildshut. Das ist wirklich spektakulär dort. Warst du schon mal dort?
Nein, war ich noch nicht.
Wirklich, ich kann es dir nur empfehlen. Super Koch auch. Also es wird super gekocht dort und super Bier gebraut. Und da den Ansatz zu haben zwischen Bier und Champagner, quasi so ein Mittelprodukt.
So Bier mit Charakter und Ausdruck, aber trotzdem sehr, sehr süffig und
ja, das ist ein super schönes Süß-Säure-Spiel eigentlich. Das ist die Süße, die vom Bier kommt, perfekte Säure. Witzigerweise erinnert es ein bisschen an Riesling, oder? So vielleicht so gelbfruchtig.
Ja. Und auch diese Pikanz im Abgang. Aber es schäumt auch sehr, sehr gut, schau. Sehen die Hörer natürlich nicht, wie gut es schäumt.
Es schäumt sehr gut, ja. Hat trotz, was aus dem Alkohol? Das ist spannend, 8%. Also du bist schon ein bisschen in Starkbierrichtung. Mhm.
Süffig wie ein Kabinett.
Süffig wie ein Kabinett, genau. Und weniger süß.
Ja.
Weniger süß. Obwohl, das sind die Leute in Österreich auch schon langsam ein bisschen, finde ich.
Kabinett,
Stil. Ja. Also es kommt schon langsam, dass man es annimmt.
Ja.
Weil die Leute sagen, sie wollen nichts Süßes, weil sie lieben deinen Kabi. Kriegst du immer mit, das ist leeres Zeug.
Jetzt Brückenschlag zurück zur Domäne Wachau. Wir sind ja auch Weintouristiker, so unter Anführungszeichen. Also wir haben sicherlich eines der stärksten weintouristischen Konzepte, jetzt von Weingutsbesichtigungen, Riedenwanderungen etc. Und haben auch so ein kleines gastronomisches Projekt, einen Pop-Up-Heurigen.
Okay.
Und da gibt es natürlich unsere Weine, aber es gibt auch eine zweite Weinkarte und da ist Riesling-Kabinett immer eine Fixplatzierung.
Ihr macht keinen Kabinett, oder?
Nein, wir nicht, nein. Nee. Aber wir haben dann gute von Gigi Brüm und andere. So quasi, nachdem man Domäne Wachau getrunken hat, dann Kabinett den Umstieg zu schaffen zu den anderen deutschen Rieslingen.
Was heißt bei euch Pop-Up-Heuriger? Erzähl mal mehr von Pop-Up-Heurigen.
Wir machen zwei Wochenenden im Sommer, Frühsommer, immer Donnerstag bis Montag bei uns beim Kellerschlössl. Also wunderschön unterm Kellerberg, barocke Schlösschen, aber dann draußen auf der Wiese. So ein kleines Heurigen-Konzept, haben wir jeden Tag so 250, 300 Gäste, also da tut sich schon was. Mhm. Ganz, ganz beeindruckendes Ambiente, vor allem wenn es Schönwetter ist, man draußen sitzen kann. Und hat sich auch so als kleiner Insider-Tipp entwickelt, also kommen viele Gastronomen auch, andere Winzer.
Alles machst du um zwei Wochenende?
Zwei Wochenende. Und das heben wir aus dem eigenen Team, das heißt alle Mitarbeiter, die sonst im Verkauf, Export, Winothek arbeiten, sind dann im Service, Küche tätig. Nur kalte Speisen, also klassisch Heurigen.
Okay.
Mal vorbeischauen.
Unbedingt sogar.
Ja.
Und über Kabinett diskutieren.
Ja.
Sehr gut. Was passiert sonst bei einem Weingut? Kommt bei einem Weingut eigentlich, okay, ob ihr gastronomisches Konzept allgemein dazu meint, oder?
Nein.
Also ihr macht so diese zwei Wochenenden.
Genau, das, was wir machen. Wir haben dann einen ganz tollen Event, das heißt Music and Wine. Wir und circa 30 andere Wachauer Winzer. Mhm. Tischpräsentation im Freien mit DJ-Musik, Foodtrucks, ziemlich coole Veranstaltung. Das ist
dir persönlich auch ein Anliegen.
Das ist dann größer aufgezogen, also da haben wir so 1500 Gäste, aber super chillige Atmosphäre, in der Wiese sitzen, in den Weingärten sitzen, Flascherl trinken, also jetzt nicht nur dort fachlich verkosten, sondern wirklich auch genießen.
Ja.
Kann man sich Flascherl kaufen und dann irgendwo reinsetzen in die Weingärten.
Zum Mut zum Rausch.
Ja, genau. Ja, ja. Also viele junge Leute, sehr viel auch aus Wien kommend. Und ansonsten einfach das Weingut sehr, sehr offen, eben auch für Weingutsbesuche, Verkostungen in der Winothek.
Ist auch mit dir gewachsen, mein Heinz, quasi, also die Idee zu sagen, hey.
Ja, also es war immer schon ein offenes Weingut, aber quasi in diese Professionalisierung und
wenn wir was machen, dann machen wir es gescheit.
Und diese Veranstaltungen, also das Pop-Up-Heurigen und Music and Wine und einige andere Dinge, die sind jetzt in den letzten Jahren entstanden, ja.
Sehr gut. Ja. Du hast da 10 Jahre gerade vorher aufgezählt, die es so wahnsinnig in sich haben, oder 15 Jahre.
Ja.
Mit Kindern, mit drei Kindern, du hast holst du dir das Ausgleich? Was machst du, dass du mal nicht mit Wein arbeitest?
Sehr vielfältig interessiert, aber ein wirklicher Ausgleich ist natürlich ein bisschen Sport, Radfahren, Mountainbiken mit dem Rennrad und ein bisschen Gym. Während der Corona-Zeit hat sich mein Sohn in der Garage bei Hanteln gekauft und eingerichtet. Das ist ziemlich Family. Zum Fixpunkt geworden, weil es relativ einfach zugänglich ist. Also da mache ich dann eine halbe Stunde.
Ja, ist auch effektiv.
Auch schweres Training und sehr, sehr effektiv. Und sonst neben Radfahren, im Winter jetzt natürlich nicht so viel. Mountainbiken, letztens war ich in Leogang.
Das ausprobieren,
ziemlich spannend. Und ansonsten ein paar Dinge, die selten klappen, in die Oper gehen, also klassische Musik, Oper.
Ich sollte das auch mal so beschreiben. Dinge, die selten klappen.
Ja, aber sonst ist der Job. Und Wein ist ja jetzt kein Job in dem Sinne, sondern das lebst ja quasi fast 24 Stunden und träumst teilweise schon davon.
Im positiven manchmal Sinne, gut, aber genau, manchmal schlecht. Genau. Du, komm aufs Stresslevel an. Auch schon passiert. Genau.
Nein, das klappt recht gut. Also da sind wir sehr ausgeglichen.
Die Kinder sind auch schon jetzt fast bald
erwachsen, oder? Ja, eine Tochter, die studiert schon. Die Zwillingsbuben sind jetzt in der Matura-Klasse.
Jetzt kosten sie nur noch Kraft. Oder jetzt geht es schon langsam wieder.
Es geht schon sehr, sehr gut. Die haben jetzt ihr erstes Weinseminar gemacht mit 18 Jahren. Aber kommen jetzt nicht aus einem Winzerbetrieb. Das heißt, für die ist das relativ losgelöst jetzt von Kindesbeinen mitbekommen, sondern einfach nur, wenn wir essen gehen. Aber wir wohnen halt in einer Weingegend, da kommst du irgendwann mal
ja, und du hast halt schon einen Einfluss darauf. Sie sind ein bisschen daneben aufgewachsen. Naja.
Ja, insofern, dass es im Keller unten schon ein paar Teile des Weinkellers gibt, wo es heißt, na, du dürfst nicht hingreifen.
Hast schon geregelt? Ja, ich weiß schon. Mein Keller liegt auch bei meinem Papa nämlich, mein Vater und ich habe eine Halbschwester. Und ich schon gesagt, hey, das ist der Albtraum dann wahrscheinlich, wenn die Idee kommt, die kaufen wir einfach noch, die Flaschen. Ja, passt.
Nein, wir haben jetzt ein eigenes Regal eingerichtet, wo sie ein paar Flaschen haben können, wenn sie sich mit Freunden treffen. Und
na, ja. Da reiß auf. Ja. Ihr habt ein Regal gefunden.
Genau.
Perfekt. Hey, super, danke dir, Roman, für das sehr erfrischende Gespräch vor allem. Ja, sehr entspannte Gespräch. Danke für den Einblick in die Domäne Wachau, den ich davor auch nicht unbedingt so hatte. Und gratuliere euch zu eurem doch sehr beeindruckenden Weg oder sehr disziplinierten Weg und gratuliere dir zu deiner Disziplin. Hey, sau cool.
Ich sage Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
Danke an So Vienna für die tolle Suite, in der wir hier verweilen dürfen. Die Couch war bequem, mein Stuhl auch perfekt. Ja, danke für die ganze Organisation. Danke an unseren Schaumweinpartner Schaumweinkontor und Hans Stiegelgut Wildshut.
Sehr gut war's.
Wunderschön. Und danke an Domäne Wachau für den tollen Grüne Veltliner Achle. Wir hören uns in 2 Wochen, meine Lieben. Ich freue mich wieder, auch durch 2025 mit euch hörsame Gespräche zu führen. Bussi und Papa.
Danke fürs Zuhören und danke an unsere Podcast-Partner Schaumweinkontor und das Stiegelgut Wildshut sowie an das So Vienna. Redaktion, inhaltliche Begleitung und Schnitt Leni Almer. Produktion Radio Content Austria. Abonniert uns gerne auf allen Podcast-Kanälen und besucht uns auf www.kalkundkegel.com. Bis zum nächsten Mal. Cheers und tschüss.